Ja, das ist ja besser. Guten Morgen zusammen. Meine Autobiografie habe ich genannt, nur ein kleiner Dicker, aber ein großer Gott. Und dick bin ich nicht mehr, aber wachsen tue ich trotzdem nicht mehr. Darum braucht man das alles auf meine Höhe runter. Und ich bin froh, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ich freue mich über jeden, der gekommen ist. Ich dachte heute Morgen, der wird nur noch da sein von allen, die vor uns sind. Aber ich freue mich einfach, dass wir auch Gäste haben. Es ist wunderbar, einfach Gott zu dienen. Das Thema heute ist Gottes Liebe. Nur die Liebe zählt, würde ich sagen. Es ist, wenn man den Umfragen glauben will, eine ganz große Bewegung in der ganzen Welt hin zum Göttlichen. Darunter verstehe ich natürlich die Leute alles Mögliche. Aber es gibt einfach weltweit eine Entwicklung zur Religiosität. Religiös ist ja noch nicht gläubig, aber es ist eine Sehnsucht, die aufbricht unter den Menschen, weil wir sehen, dass vom 18. Jahrhundert an, wo nur der Verstand angesprochen wurde, einmal die Philosophie überhand nahm, zum Zweiten dann auch die Bibelkritik kam und immer mehr die Menschen nur auf die Ratio setzten, also den Verstand. Und das ist einfach zusammengebrochen im vergangenen Jahrhundert. Die Menschen generell fühlen sich irgendwo verlassen, weil man vom Verstand allein nicht satt wird. Du magst etwas verstehen, aber du fühlst es nicht. Und wir haben heute einfach eine Zeit, wo die Menschen wieder sich neu dem Gefühl öffnen. Als ich da eben diese Lieder so sah, einige waren für mich neu, da dachte ich an Ter Stegen und die ganze rheinische Bewegung und so weiter, wo wir, ich bete an die Macht der Liebe und all diese Lieder aus dieser Zeit hier entstanden sind. Das war auch die Zeit eben christlicher Mystik, wo die Menschen sich verinnerlichten, wo sie einfach nicht nur glauben wollten an Thesen, sondern mit ihrem ganzen Herzen dabei sein wollten. Und das führte auch zu den Frömmigkeitsbewegungen, Pietismus, Neupietismus und so weiter. Kirchengeschichtlich also wiederholt sich im Grunde nur etwas, nur ist das eben in der Sprache, wie wir auch heute uns ausdrücken. Aber ich dachte so ähnlich zu den Liedern, die man eben als die alten Lieder, 300 Jahre alt und so weiter kennt, ein bisschen verdeutscht worden in letzter Zeit, aber es sind halt die alten Lieder. Es kommt nicht auf die Melodie an, sonst hätte Gott uns ja mitgeteilt in der Bibel, welche Art von Musik die Psalmen gesungen wurden. Ich habe einen Professor als Mitarbeiter mal gehabt, der meinte, das zu wissen, aber er sagte, na genau wissen wir es nicht, wir haben nur Ideen, weil wir die Musikinstrumente kennen, die im Psalm 150 alle aufgezählt werden. So praktisch alles, was sie an Instrumenten damals hatten. Ja, ich sage jetzt, ja, umgesetzt müssten wir heute auch alle Instrumente zur Ehre Gottes gebrauchen. Und wir hatten in der Gemeinde, wo ich 50 Jahre lang gelebt habe und 33 Jahre ein Ältester war in Wilmersen, hatten wir den Musikdirektor auch von Altenkirchen, von der Musikschule. Und der sagte, wir machen mal ein Räuberkonzert. Ich sage, wie? Ja, sagte, jeder bringt mit, Mundharmonika, Pauke, was er hat, nicht wahr? Ja, alle mit und alle haben Instrumente und alle singen mit und so weiter. Und ich war erstaunt, was für ein Wohlklang, nachdem er ein paar Stunden mit denen geübt hatte, aber was für ein Wohlklang da hervorkam. Ich sagte, wie kommt das? Selbst die Flöte und alles passt. Ich sagte, es kommt von dem Zusammenklang her. Es ist die Harmonie. Musik hat mit Harmonie zu tun. Damit das jeder einbringt. Und Psalm 150, da heißt es ja, alle sollen den Herrn loben mit allen Instrumenten, mit allem, was es nur gibt. Vor allen Dingen, wenn das Herz drin ist. Und darauf kommt es an. Heute Morgen werde ich anknüpfen bei dem, worüber ich vergangenes Jahr öfter hier gepredigt habe, wenn ich die heilsgeschichtlichen Vorträge hielt. Bisschen schwierig war das, nicht? Ja. Aber heute wollen wir das mehr ins Praktische ziehen. Es geht um Gott. Es kommt darauf an, Gott kennenzulernen. So sagte Jesus in Johannes 17. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen oder kennenlernen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist der Weg zum wahren Leben, zum ewigen Leben. Gott, wenn man das Wort ausspricht, muss man fragen, welchen Gott meinst du? Man muss schon nachfragen, was verstehst du unter Gott? Denn von Gott reden viele Leute. Und gleich in der Mehrzahl von Göttern. Was verstehst du darunter? Das ist also wie eine Büchse, wo Erbsensuppe draufsteht, aber die Frage ist, ist sie auch drin? Ne? Und wenn wir fragen, Gott, ja, was ist denn dieser Worthülse Gott drin? Das Wort Allah wird in allen arabischen Ländern mit Gott übersetzt, in andere Sprachen hinein. Aber Allah ist nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Man muss also näher fragen, wer ist Gott? Und da sagt die Bibel eindeutig, wer Gott ist. Und zwar, Gott hat sich uns selbst vorgestellt. Er hat sich uns offenbart. Die ganze Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes in schriftlicher Form. Gott redet nicht immer zu uns, aber er redet immer zu uns, besser gesagt, aber er redet nicht immer von uns. Er redet von Moses, er redet von Abraham, er redet von den Jüngern, er redet von der Gemeinde und so weiter, aber er redet immer zu uns, auch da, wo er nur zu anderen sprach. Deshalb ist die ganze Bibel von Deckel zu Deckel richtiges Wort Gottes, zuverlässig, vertrauenswürdig. Es gibt manche, die sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und ich möchte die Bibel so lesen, wie Jesus Christus sie gelesen hat und wie er sie zitiert hat. Als richtiges Wort Gottes bis zum Jota hin, also zum I-Punkt. Und genauso haben die Apostel auch die Bibel verstanden. Und Paulus schreibt, die ganze Heilige Schrift ist von Gott inspiriert, ist eingegeben von Gott. Und Nutzen zur Lehre, zur Überführung, führt zum Glauben und so weiter. Und rüstet uns aus zu allem guten Werk, zu dem Gott uns berufen hat. Deshalb ist also, wenn man die Frage nach Gott aufwirft, muss man fragen, meinst du auch den Gott der Bibel? Die Bibel beginnt mit dem Satz, Gott schuf im Anfang Himmel und Erde. Ich weiß, ihr lest es andersrum. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber da steht am Anfang Gott. Am Anfang Gott. Nichts anderes. Gott schuf Himmel und Erde. Gott sprach und es werde Licht. Gott sprach und Gott sagte, wir wollen Menschen machen und so weiter. Gott schuf alles, was heute ist. Und er hat diese Welt so geschaffen, auch mit all ihren Mutationen und Entwicklungen und allem Möglichen, was wir heute wissenschaftlich aufarbeiten wollen, wir kommen immer näher dahin, dass auch das, was wir forschen, dem entspricht, wie die Bibel uns in der Reihenfolge zeigt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Darum, wir müssen fragen, Gott, wer bist du? Und dann die Bibel lesen. Deshalb prägt uns nicht so sehr, als wenn wir die Bibel lesen, ob im Gottesdienst, ob in der Familie, ob studienmäßig, ob vor allem im persönlichen Leben. Ich möchte jeden Morgen, so fast immer geht das, aber wenigstens ein Kapitel in der Bibel lesen. Es würde reichen, einen kürzeren Abschnitt zu nehmen. Weil ich ja morgens so früh wach werde, habe ich mehr Zeit. Aber es ist einfach, wichtig ist auch nicht morgens oder abends oder mittags, aber lies doch jeden Tag etwas aus dem Wort Gottes. Vielleicht mal die ganze Bibel durch, von vorne bis hinten. Da liegt ein ganz großer Segen drin. Da kommst du an Dinge, die du noch gar nicht gewusst hast. Aber du lernst Gott kennen durch die Bibel. Ja, sagst du, wo ist er? Jemand sagt, zeig ihn mir. Johannes schreibt im ersten Kapitel schon im Johannesevangelium, niemand hat Gott je gesehen. Also er ist für uns Menschen unsichtbar. Niemand hat ihn je gesehen. Und das geht weiter. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, er hat uns von ihm erzählt. Der in Abrahams Schoß war, nicht? Er hat nur das neu übersetzt. Also der immer beim Vater war, er hat uns erzählt, wer der Vater ist. Sodass er im Johannesevangelium später schreibt und sagt, der Vater und ich sind eins. Oder umgekehrt, ich und der Vater sind eins. Und Johannes 14 sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist also die Offenbarung Gottes in diese Welt hinein. Ich habe vorher schon Propheten geredet, von Mose an bis zu Malachi, Leute, die von Gott geredet haben, die uns das Wort Gottes gegeben haben, die uns Gott beschrieben haben in vielerlei Weise. Aber letztlich erkennen wir Gott in seinem Sohn. Im Hebräerbrief, der beginnt mit diesem Satz, Gott sprach durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Ein paar Verse weiter heißt es, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Hebräer Kapitel 1. Damit beginnt der Hebräerbrief. Gott hat diese Welt, das ganze Universum, durch seinen Sohn Jesus geschaffen. Und er erhält auch durch sein Wort diese Welt. Und der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Alles an ihm ist Ausdruck des Wesens Gottes. Darum konnte er sagen, Philippus, so lange seid ihr schon bei mir und du kennst mich immer noch nicht. Johannes 14. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deshalb ist das Entscheidende, wer Gott kennenlernen will, Jesus kennenzulernen. Und da liegt die Stärke aller Missionsarbeit drin. Im ZDF kam in der Nachmittagabend, haben sie sich wiederholt, kam eine Nachricht, dass der Papst in seiner Ansprache vor der katholischen Jugend vor den Verlockungen der Freikirchen gewarnt hat. Ja, ich habe die Nachrichten alle hinterher gehört. Es wird nicht wiederholt. Scheinbar war es schon Deckel drauf. Aber er hat es getan. In Brasilien dann noch stärker. Brasilien hat er sie massiv angegriffen. Weil einfach zwei Drittel der Bevölkerung von Brasilien mittlerweile evangelikal orientiert ist. Und darauf war er da. Die Stärke der freikirchlichen Gemeinden, und die meisten in der Welt sind ja freikirchlich, sind ja nicht staatlich gebunden. Die Entscheidende ist, dass Jesus verkündigt wird. Und das ist einfach durch alle Erweckungsbewegungen immer wieder das Besondere gewesen. Wir lernen durch Jesus Gott kennen, den Vater. Und in Jesus ist das Heil. Darum wir als Gemeinde hier, wir gründen uns alleine auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er ist die einzige Grundlage unseres Glaubens. Und die Bibel, das Wort Gottes, ist der einzige Maßstab für das, was richtig und falsch ist. Im Gegensatz zur katholischen Kirche, die ja die zwei Quellenlehre hat. Ich war ja von Kind auf, meine Eltern waren katholisch, aber ich selber habe mich entschieden für den Weg mit Jesus und nicht innerhalb einer Kirche, wo man die Zwei-Quellen-Theorie hat. Denn die katholische Kirche glaubt, dass der Glaube sich aus zwei Quellen ergibt. Aus der Bibel und der Tradition. Und unter Tradition versteht man das, was eben dogmatisch festgelegt worden ist in der katholischen Dogmalehre. Wenn man das tut, gewinnt am Ende immer die Dogmatik, nicht die Bibel. Auch bei Gemeinden, die so langsam ausklettern und eingehen. Die Tradition hat die Position der Schrift übernommen. Kannst du bei allen, fast allen sagen. Das ist einfach der, in dem Augenblick, wo man nicht mehr die Schrift als einzigen Maßstab nimmt, wird alles relativ. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Schrift kennenlernen. Und der Geist Gottes, hat ja uns alles offenbart. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 15, der Geist Gottes wird euch alles offenbaren, was er von mir empfängt. Nur so konnten ja auch die Schreiber des Neuen Testamentes sich an alles erinnern und es richtig schreiben, sodass es ohne Fehler ist. Gott ist ein Gott. Er ist wie ein Berg mit drei Seiten. Gott ist ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Kirchenvater Augustinus sagte schon, ein Liebender, ein Geliebter und ein Geist der Liebe. Gott ist Liebe, schreibt Johannes im ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Das ist das Wesen Gottes. Die Bibel berichtet über alle möglichen Eigenschaften Gottes, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass er barmherzig ist und von großer Güte, von Weisheit. Also ich könnte morgen füllen damit, mit den Eigenschaften Gottes, die uns in der Bibel beschrieben werden. Aber sein Wesen ist, er ist Liebe. Gott ist Liebe. Er liebt den Sohn im Geist des Heiligen Geistes, der Liebe, im Geist der Liebe. Aber Gott ist nicht nur Liebe in sich, sondern Gott hat seine Liebe uns offenbart. Weil der Vater uns Menschen liebt, hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Und darum heißt es in diesem bekannten Vers in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die große Liebe Gottes. Im Englischen gibt es so ein wunderbares Lied, das heißt, The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. Also die Liebe Gottes ist noch viel größer, als die Zunge oder der Bleistift aussprechen kann. Gott ist unbeschreiblich groß in seiner Liebe. Wenn du Gott erfahren willst, erfährst du die Liebe Gottes. Und die offenbart sich in Jesus Christus, seinem Sohn. Ja, sagst du, das ist alles schön. Das habe ich alles schon mal gehört. Aber was ist mit mir? Paulus schreibt uns im Römerbrief, im 5. Kapitel, vom Wirken des Heiligen Geistes. Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Und dann wird gleich anschließend geschildert, wie Jesus sein Leben hingab für uns aus Liebe, um uns zu erretten. Diese Liebe, die Gott bewegte, seinen Sohn zu opfern, in diese Welt hineinzukommen, ein Mensch zu werden wie andere, nur dass er ohne Sünde war. Weil es keine andere Möglichkeit gab, die Sündenschuld der Menschen zu beseitigen. Diese Liebe Gottes hat Gott in unsere Herzen hineingegeben durch den Heiligen Geist. Und man kann ja Jesus und den Heiligen Geist nicht trennen. In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus aufnimmt, empfängt er auch den Geist Gottes. So sagte Petrus ja auch bei seiner ersten Predigt. Glaubet an so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgt werden, sagt er in Kapitel 3. Und so auch in Apostel 2. Lasst euch taufen, ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes und so weiter. Die Menschen empfangen den Heiligen Geist als Geschenk, wenn sie an Jesus Christus gläubig werden. Geben wir dem Geist Gottes Raum, erfüllt er uns mit der Liebe Gottes. Betrüben wir ihn, dämpfen wir ihn, belügen wir ihn, wie Ananias und Sapphira, und dann dämpfen wir damit den Geist Gottes und man sieht in uns nicht mehr, dass er da ist. Er ist da, natürlich. Jesus geht nicht aus seinem Herzen raus. Und deshalb geht auch der Geist Gottes nicht aus seinem Herzen raus. Aber ich weiß nicht, wie oft ich entdeckt habe, dass ich den Geist Gottes traurig gemacht hatte und habe mein Leben neu dem Herrn geöffnet. Habe gesagt, Herr, ich will dir in ganzer Konsequenz helfen. Und dann kam manchmal freudige Erfahrungen des Friedens Gottes, die weit noch über das hinaus, gefühlsmäßig über das hinausgingen, was ich bei meiner Bekehrung erlebt hatte. Aber der Geist Gottes ist es, der uns erfüllt. Nicht wir machen das. Es gibt manche Leute, die denken, die könnten Gott manipulieren. Das geht nicht. Du kannst auch den Geist Gottes nicht manipulieren. Du kannst nicht sagen, Gott muss das doch. Gott tut nicht. Er tut, was er will. Und für uns, was er in seinem Wort verheißen hat. Managen kann man Gott nicht. Er ist der Manager. Aber er hat seinen Geist in unsere Herzen hineingegeben. Ausgeschüttet, heißt es in der Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, was er überhält, der Sache stellt. Aber der Geist Gottes ist hineingegeben in unsere Herzen. Und deshalb, das Erste, was passiert, wenn ein Mensch gläubig wird, er liebt Gott wieder. Ich habe das so oft erlebt, wenn Menschen dann Jesus endlich aufnahmen in ihr Herz, in ihr Leben. Ganz unterschiedlich, wie Menschen das tun. Der eine mit viel Gefühl, der andere sagt, ja, mach ich. Nicht? Also so unterschiedlich, wie unsere Temperamente sind. Der eine, der schreit, Halleluja, wunderbar und alles. Und der andere sagt, ja, wo steht das denn? Nicht? Und dann guckt er danach und dann sagt er, ja, ich war, steht da. Nicht? Und dann glaube ich das auch. Also wir sind verschieden. Der eine hat mehr hier geschrien, als die Gefühle verteilt wurden, der andere weniger. Aber das Gefühl ist nicht der Maßstab, sondern der Glaube ist die Gewissheit des Herzens. Und diese Liebe, die bewirkt als erstes, dass ich Gott liebe. Da sagst du, muss da viel Gefühl, ne? Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Liebe ist ein Gehorsam. Wer mich liebt, sagt Jesus, der hält auch meine Gebote. Nee? Manchmal sagt, ruft die Mutter nicht an. Wenn der Kerl sagt, Mama, ich hab dich lieb, dann tu auch, was ich sage. Ne? Ja, aber bei der Kindererziehung wissen wir das alle, ja. Aber mit Gottes Erziehung, mit uns ist nicht anders. Aber Gott nimmt uns in die Schule des Glaubens rein und er ist ein geduldiger Lehrer. Der Geist Gottes bringt uns so eins nach dem anderen bei. Je mehr wir die Bibel lesen, umso mehr lernen wir, Jesus nachzufolgen. In ganz praktischen Dingen. Und daraus entwickelt sich diese Liebe zu Gott. Das ist das erste und höchste Gebot. Kam so ein ganz gescheiter Schriftgelehrter zu Jesus und sagte, Herr, welches ist das größte Gebot? Da sagte er, du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Ja, mit ganzer Seele, also im Gemüt, mit ganzen, allen Gedanken. Und dann sagt Jesus, oder ich zitiere mal Paulus jetzt in Römer 13, wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind wie auch alle anderen Gebote in dem einen zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Die Liebe ist auch das Kennzeichen der Christen. Jesus sagte in Johannes 13, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Daran wird die Welt erkennen. Es wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Nicht nur, dass wir Gott lieben, das könnte jemand sich einreden, dass es ist. So wie wir mit dem anderen umgehen, ist der Beweis der Liebe gegeben. Da gibt es natürlich in unserer Sprache, das Wort Liebe wird so vielseitig gebraucht, darunter packt man alles Mögliche. Und in der Sprache der Bibel gibt es verschiedene Worte dafür. Es gibt einen Begriff der Liebe, es ist Eros, die geschlechtliche Liebe. Es gibt den Begriff der Freundesliebe, des Gernhaben, Philei. Und es gibt dann die göttliche Liebe, die er in unser Herz ausgegossen hat, die Agape. Es sind also andere Begriffe, die gebraucht werden, weil bei uns alles mit Liebe zusammengepackt wird. Ich habe vielleicht das Beispiel schon mal erzählt, aber ich habe das kein besseres. Ich bin manchmal bei den Zigeunern in Hamburg, den Sintis. Die sind in einer Erweckungsbewegung, als Hamburg überflutet wurde, 68, da zum Glauben gekommen. Und die hatten mich eingeladen, eine ganze Woche bei ihnen zu evangelisieren, ihre eigenen Leute, wer da kommt und so weiter. Und dann mittags war ich dann eingeladen bei einer Familie, jeden Tag woanders. Und ich weiß noch, wie ich zu einer Frau kam, der Mann war arbeiten. Und dann sagte sie, ihr Mann bringt ihr jetzt Lesen bei. Ah, das ist schön. Ja, ich will auch die Bibel lesen können. Immer muss er mir vorlesen und ich buchstabiere, ich zeige dir mal. Und dann kam das erst stotterhaft noch, wie sie anfängt, die Bibel zu lesen. Und dann sagte ich noch nach dem Essen, ich sage, hast du ein Problem oder irgendein Anliegen? Ja, sagt sie. Ja, ich habe ein großes Problem. Was ist es denn? Willst du darüber reden? Ja, die Polizei. Polizei? Ja, sagt sie, die kommen immer morgens und holen meinen Bubi ab. Hat noch einen anderen Namen gehabt. Also, ja, wieso kommt die Polizei denn holen? Ich liebe den so sehr, ich will ihn nicht in die Schule schicken. Ich denke, die anderen Kinder tun ihm Böses an und es ist viel besser, wenn er bei mir ist. Und ich habe ihn einfach so lieb, ich kann ihn nie wegschicken. Ich sage, Mutter, du hast deinen Sohn gern und willst ihn bei dir haben. Aber lieb hast du ihn nicht. Was? Er sagt, wenn du deinen Sohn lieben würdest, dann würdest du ihm Mut machen, in die Schule zu gehen. Würdest ihm gutes Butterbrot mitgeben und dann wenn er enttäuscht zurückkommt, wieder Mut machen. Warum? Denn dann würde er lesen lernen. Nicht erst so alt, wie du schon bist und muss jetzt noch lesen lernen, dann könnte er schreiben. Ja, aber ich sage, du hast ihn so gern, dass du ihn nicht in die böse Schule schicken wolltest. Okay. Aber lieben heißt, dass du dich mal in die Lage deines Kindes versetzt. Soll das denn nie lesen und schreiben lernen? Und dann mit einem Mal, da ging ja ein Licht auf. Aber ich habe gedacht, das ist auch so. Wenn Jesus sagt, dass wir einander lieben sollen, gern haben, ja, nicht jeder hat den anderen immer gleich gern. Manche, einer sagt jetzt mal, es sind auch einige in der Gemeinde, mit denen würde ich nie in Urlaub fahren. Ja, und ich lache, laden wir mal zum Grillen ein, vielleicht ändert sich das auch noch. Aber das hat mit gern haben zu tun, mit Sympathie. Das hat so ein bisschen mit unserem Temperament zu tun, unserer Herkunft, unseren schlechten Erfahrungen oder die andere Art, die einer hat und die einem am Wecker gehen kann und so weiter. Das ist gern haben. Das ist Sympathikus in uns. Ich war ja oder nein und so, den mag ich nicht und so. Davon ist hier nicht die Rede. Jesus hat uns nicht für sympathisch gefunden, dass er vom Himmel auf die Erde kam und für uns ans Kreuz ging. Menschen waren seine Feinde. Er hat den ganzen Dreck der Sünde, die Menschen auf sich gebracht haben und veranstaltet haben, den hat er am Kreuz auf sich genommen. Das Größte war nicht der Erstickungstod, sondern dass der Vater die Sünde der ganzen Welt auf Jesus legte, der am Kreuze hing und starb. Ich habe manchmal schwere Tage, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und er sein ganzes Leben mal so ausgepackt hat. Das ist gerade ein Erdrücken. Ich konnte manchmal einfach nicht mehr weiter vor lauter Sünde im Leben von Menschen, wo alles schief gegangen ist. Und dann habe ich gedacht, Jesus hat die Sünden von Hitler und Stalin getragen. Er hat die Sünden von Kapitalverbrechern, von Kinderverführern, er hat die Sünde von allen Menschen getragen. Jesus hat uns nicht für sympathisch gefunden, sondern er hat uns geliebt. Liebe ist das manchmal das Gegenteil von sympathisch ist. Liebe ist, das Opfer zu bringen, für den anderen da zu sein. Seine Gedanken zu denken. Ich diktierte eine Radiosendung für den ERF die Tage. Und dann sagt meine Frau, und beschreibt das, euch auf Bianca. Und sagte, du sagst, Liebe ist, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Versetzt sie mal in die Lage, die hat 4 Kinder und einen Mann. Und die räumt jetzt ihren Wohnwagen ein und die wollen am Freitag fahren. Und du kommst hier noch mit einer Sendung für den Evangeliumsrundfunk. Es war, ich hatte mich nicht in die Lage von Bianca versetzt. Und die Predigt traf mich. Ich habe gesagt, es geht nicht nur um dich, es geht nicht nur um mich, es geht um die anderen. Liebe bringt das Opfer, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Was empfindet der wohl? Was denkt der wohl? Das hat Jesus getan. Er hat sich in unsere Situation hineingedacht. Er hat unsere Sünde, unsere Schuld getragen, weil er uns liebt. Daraus kann gern werden, gern haben kommen. Daraus kann am Ende Sympathie kommen. Aber Liebe ist erstmal ein Opfer. In der Ehe, in der Familie, als Chef oder Abteilungsleiter, als Lehrer oder wie immer wir das zu sagen haben. Lies mal, was Paulus den Männern sagt, wie sie ihre Frauen lieben sollen. Wie ihre eigenen Leiber. Das ist Liebe. Liebe ist, wenn es mir so wehtut, wie meiner Frau wehtut. Und umgekehrt. Dann kannst du auf deinen Mann achten. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr Liebe zueinander habt. Sich in die Lage des anderen zu versetzen. Wenn Paulus zum Beispiel den Timotheus fand, die Mutter war eine gläubige Frau, die Oma war gläubige Jüdin und der Vater war ein Grieche, also war er nicht beschnitten. Und Paulus, der den Galaterbrief geschrieben hatte, der sagt, dass Timotheus beschnitten werden soll. Als Argument schreibt er das, weil es in der Region so viele Juden gab. Derselbe Mann, der den Galaterbrief geschrieben hat, nämlich, dass wer sich noch beschneiden lässt, aus der Gnade gefallen ist, er hat Christus abgesagt. Warum ist Paulus schizophren? Nein. Sondern er versetzt sich in die Lage seiner Mitmenschen, seiner Mitjuden und sagt, es geht leichter, denen Jesus vor Augen zu stellen, wenn der Mann auch das Zeichen des Judentums hat, dass die Männer beschnitten sind. Paulus liebte seine Vorstellung. Lieben wir die Balber, die Sauerländer? Lass uns beten. Wir wollen aufstehen und beten. Vater, wir sehen in deinem Wort so einen kleinen Einblick, hast du uns gegeben von deiner großen Liebe. Die Menschen nicht mit Worten beschreiben können, die aber dich bewegt hat, deinen Sohn auf diese Erde zu schicken, um unsere Sünden zu tragen. Und wir danken dir, dass jeder ihn aufnehmen kann, den Herrn Jesus, als Retter und Herrn, und dass er durch seinen Heiligen Geist in uns wohnen und wirken kann. Preis sei dir, Vater, dir die Ehre, dir der Dank und unserem Herrn Jesus Christus. Hilf uns, die Menschen nicht nach Sympathie zu beurteilen. Hilf uns, unseren Mitmenschen zu lieben, für sie da zu sein, ihnen das zu geben, was sie wirklich brauchen. Amen.